Ja, grüezi miteinander und herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum zum philosophischen Abend. Meinem Gesichts-Alzheimer ist zu verdanken, dass ich jeden Abend, den wir dienstags haben, die Frage stelle, wer ist zum allerersten Mal hier? Herzlich willkommen. Und alles, was man über das Zentrum wissen muss, so als erstes steht hier in dem Flyer drin, wo wir herkommen und welche Tradition und warum uns, wer wir sind und wie viele. Das gebe ich da mal durch. Alle anderen kennen, glaube ich, den Flyer schon. Wer ihn noch nicht kennt, dann gebe ich noch mal rum zum... Aber wer kennt ihn noch nicht? Kennen alle schon, ja.
Kurze Frage, steht noch jemand vielleicht vorne im Eingang? Habt ihr das gesehen?
Ist da offen?
Also, ja. Es ist offen, aber es stand jetzt nicht.
Okay, super. Ja. Und bevor wir in den Abend einsteigen, gibt es wie immer ein paar organisatorische Bemerkungen vorweg. Tatsächlich gibt es sehr viel zu erzählen, weil wir jetzt gerade ab dieser Woche unser 25-Jähriges feiern. Also über die Veranstaltung hinaus im Flyer gibt es am Sonntag eine interreligiöse Matinee hier in diesem Raum um 11 Uhr. Da treffen wir beide einen katholischen Theologen und einen islamischen Theologen zur Frage, Religion und Politik, wie kann das gut gehen? Wer da Lust hat zu kommen oder wer Leute kennt, die vielleicht Lust hätten zu kommen, da gibt es einen Flyer, den gebe ich auch mal. Wer den schon hat, weitergeben, wer ihn noch nicht hat und wen interessiert, einstecken oder wenn man noch Leute kennt. Und da hätte ich noch eine Bitte auszurichten vom Team, das hier dafür sorgt, dass es immer schön sauber ist im Haus. Die schon ein bisschen dabei sind, also nicht die neu sind oder zum ersten Mal kommen oder so, aber die schon ein bisschen dabei sind, wir brauchen an dem Sonntagnachmittag noch zwei Helfer, um das Haus sauber zu machen für den Lama, der am Donnerstagabend kommt, nächste Woche. Also wer noch Zeit hat, da zu bleiben am Sonntag nach der oder um 14 Uhr jetzt überhaupt zu kommen, der ist sehr herzlich willkommen, dabei zu sein. Ich sollte, den Auftrag habe ich vom Reinigungsteam gekriegt, schon Namen aufschreiben, wenn möglich. Also weiß jemand, dass er da sein wird und ab zwei noch eine Stunde oder zwei mithelfen kann, das Haus ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Wer ist da, hat Lust, Zeit? Also die jetzt die ersten Male kommen, brauchen sich nicht angesprochen fühlen. Man muss nicht erst arbeiten, sondern erst, wenn man schon angedockt hat. Ne? Ja. Justus, du bist dabei.
Danke dir. Dann die Arbeit.
Super, genau. Ja, genau. Ja, du bist, dich habe ich schon auf dem Schirm. Ja, genau. Aber ich schreibe dich nochmal auf. Ne? Danke dir.
Ja. Aber nicht zweimal
erscheinen. Das wäre aber die Übung. Ne? Doppelt so nützlich sein. Okay, danke. Ja. Und dann am Donnerstag kommt Lama Trinle nach Freiburg. Der hat eine interessante Geschichte. In Tibet gestorben als großer buddhistischer Lehrer und in Frankreich wiedergeboren worden 1975. Und dann mit 4 Jahren oder 5 Jahren nach Indien zurück, ist dort ausgebildet worden bei Karmapa, bei Kalo Rinpoche, also bei richtig großen buddhistischen Lehrern. Kam mit 15 wieder zurück in den Westen. Hat Abitur gemacht, hat studiert an der Sorbonne und in London und noch am Karmapa International Buddhist Institute, wo ich auch war, spricht exzellent Englisch, exzellent Französisch, exzellent Tibetisch und der lehrt weltweit in buddhistischen Zentren an Universitäten. Der kommt am Donnerstag und wird am Donnerstagabend einen Vortrag in der Uni halten und um 19.30 Uhr und er ist am Freitag dann tagsüber hier im Zentrum. Wir werden Freitagmittag ein Sangha-Lunch mit ihm haben, also wer hier zu den Aktiven dazugehört, ist herzlich eingeladen. Und am Freitagnachmittag um 15 Uhr gibt er hier im Zentrum einen Vortrag und am Abend um 19 Uhr gibt er nochmal hier im Zentrum einen Vortrag. Und das eine ist, wer die Flyer gebrauchen kann, um sich selbst zu erinnern, den gebe ich dafür gerne rum. Und das andere ist, wer ein paar mehr gebrauchen kann, weil er die noch verteilen will, sehr gerne und die gebe ich mal rum. Wir hatten lange keinen richtig großen Lama mehr so öffentlich hier in Freiburg. Also das ist gut. Und dann brauchen wir auch von denen, die schon etwas dabei sind, also nicht die neuen, noch Hilfe. Wir haben in der und in der nochmal doppelten Größe noch Poster. die müssen jetzt raus in Freiburg. Also wer irgendwen kennt, der ein Geschäft hat in Freiburg oder wer so eine Verkäuferseele ist und es gut hinkriegt, in ein Geschäft zu gehen und so ein Ding aufzuhängen, der ist sehr herzlich eingeladen, ein paar mitzunehmen und die aufzuhängen. Draußen liegen noch mehr und größere, ja. Aber ich gebe die schon mal hier rum. Also da freuen wir uns sehr, wenn das an ganz vielen Plätzen hängt. Wir werden auch noch öffentlich plakatieren, aber kam die Genehmigung der Stadt ein bisschen verspätet. Das wird aber diese Woche auch laufen. Der kommt nächste Woche Donnerstag. Genau. Am Sonntag ist die Matinee und in der Woche drauf kommt der Lama.
Genau.
Ja. Ja, das wäre sonst ein bisschen, sonst hätte ich es auch umgekehrt gesagt. Also die Poster, also dir gebe ich wie viele?
Also 5 Stück.
Ja, das sind gerade 5, glaube ich, ja. Und draußen sind aber noch größere. Ne? Danke. Ne? Bitte? Du kannst auch noch welche brauchen.
Nee, ich habe hier
übrig. Also, okay,
gut. Ich habe hier übrig. Ich habe
ja.
Da. Ja, gibt es online.
Ja,
ganz
viele. Also, ja, sind
ja, noch. Ja, aber ich brauche nicht mehr zu nehmen.
Ja. Und dann für das Essen richten, wenn der Lama da ist, wird in der Küche noch Hilfe gebraucht. Also wer so noch gerne diese Atmosphäre genießt, wenn 3 Buddhisten in der Küche Gemüse schnibbeln und sich dabei die neuesten Witze erzählen oder Mantra singen oder was weiß ich, da ist auch noch. Du bist, glaube ich, dabei, ne, beim Küchenteam.
Sika weiß Zeiten?
Ja, die Zeiten kann ich mal ansagen. Wir brauchen Hilfe am Donnerstag, also nicht diese, sondern nächste Woche. Der Lama kommt so um 17 Uhr und um 18 Uhr soll es ein Abendessen geben. Also ich würde mal sagen, ab 16 Uhr am Donnerstag, wenn es geht. Am Freitag ist das Frühstück mit allen Gründern und so durch die Geschichte von 25 Jahren wichtigen Persönlichkeiten um 9. Da kommen so ungefähr 20 Leute und da denke ich, ab 8 ist gut da zu sein, am Freitagmorgen. Ne? Und am Freitagmittag ist das Sangha-Lunch, aber da machen wir für den Lama, backen wir gleich Pizza und alle anderen bestellen Pizza oder bringen selber Fingerfood mit. Da ist nicht so viel zu tun, aber ich denke so ab 12 ist da in der Küche auch zu tun. Halb 12 und am Freitagabend gibt es noch mal ein Abendessen, da wäre gut so ab 17 Uhr da zu sein.
Fängt dann um den genannten Uhrzeiten jetzt Sita an zu schnippeln oder sollte man ein bisschen früher da sein?
Die Zeiten, die ich jetzt genannt habe, sind die, wo man da sein sollte. Also, aber anrufen, Sita anrufen ist sicher gut. Hab ihr die Nummer gegeben. Ne? Hätte da noch jemand Lust und Zeit, also nicht die ganzen Zeiten wenigstens, aber ein bisschen dabei zu sein, hätte da noch jemand Kapazitäten frei und am Samstagmorgen noch der Frühstück mit dir so auch um 8 dann da sein. Wobei, das wird ein kleines Frühstück.
Ja. Samstag ist ja der Power-Samstag, oder?
Das ist diesen Samstag, stimmt, genau. Das ist am Sonntag haben wir die Matinee, diese Woche. Das ist alles, was ich jetzt sagte, ist nächste Woche. Diese Woche am Samstag ist Bausamstag. Und da ist auch jede Hand gewünscht. Und da kann man buddhistisches Leben praktischer leben. Also wenn hier 20 Leute oder 30 verschiedene Werkzeuge schwingen, wenn die Erfahrenen einweisen, was zu tun ist und die Unerfahrenen meistens mehr reden als arbeiten, aber das gehört ihr dazu. Man will sich ja kennenlernen, man will ein bisschen auch Gemeinschaft erleben und so. Das ist in Ordnung, dafür machen wir das ja, ne? Um ein bisschen so sich kennenzulernen und miteinander auch Freude zu haben. Und zwischendurch wird meditiert und gut gegessen, das gehört auch dazu. Also am Samstag ist Bausamstag, um 10 geht's los. Und da kann man auch gerne als Anfänger kommen und einfach mal zu erleben, wie sind Buddhisten denn praktisch. Ne? Das ist ein guter Termin für Anfänger, so ein bisschen so den Buddhisten auf die Finger zu gucken. Ne? Also die kriegen das schon hin, auch Nägel gerade in die Wand zu kloppen und ein Holz ordentlich abzuschleifen und wieder neu zu streichen. Wir haben echte Profis, die uns da anleiten und es geht dann gut. Aber es geht nicht um das Haus, es geht darum, mit dem Haus sozusagen unsere Gemeinschaft hier zu zelebrieren. Ne? Und das Haus ist der Anlass. Ein Lama hat es mal sehr schön formuliert, die Sangha, das ist so, wie wenn Steine sich gegenseitig schleifen. Ja. Und das Zentrum, das ist der Sack drumherum, mit dem man sie schüttelt. Ne? Und das ist jetzt 25 Jahre Erfahrung. Und so ein paar Edelsteine sind dabei schon rausgekommen, das kann man sagen. Ne? Also so, bei mir dauert es noch ein bisschen, weil ich so viele Ecken und Kanten habe und nicht so handwerklich begabt bin und mich beim Bausamstag meistens immer irgendwo gerade einen Vortrag halte und nicht kann oder so, aber die, die regelmäßig kommen zu den Bautagen, das sind dann die, die bald leuchten. Gut. Ja, da kann man gerne kommen. Ab 10 geht's los. Ne? Und gut ist, vorher kurz Bescheid zu sagen, damit die Küche weiß, auf wie viele Leute sie sich einrichten sollen. Ne? Wer schon mal eine Mail vom Zentrum gekriegt hat, antwortet dann per Antwortfunktion. Ich glaube, das ist am einfachsten. Der oder die hat auch schon die Anleitung zum Bausamstag gekriegt. Wer hat noch nie eine Mail vom Zentrum gekriegt und will aber gerne? Da hinten müsste eine Liste liegen zum sich eintragen. Ne? Okay. Das war heute die etwas längere Vorrede. Habe ich was vergessen, Andi?
Nein.
ja. Und ja, dann wird es am 26. November, das ist aber noch lange hin, ein Sangha-Fest geben, aber da werde ich wieder rechtzeitig vorher solche Ankündigungen machen, damit wir all die Arbeit, die wir jetzt haben, dann auch noch zelebrieren und feiern. Gut, soweit das vorweg. Dann würde ich sagen...
Ich sage denn, man sagt noch, dass Lama Trime auch einen Vortrag hier hält.
Wann ist es?
Am Freitag, 15 Uhr.
Das ist halt
nein, nicht gesagt, diesen Freitag.
Nächste Woche.
Ach, Lama Trimme, habe ich gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Am Freitag ist der Lama hier im Zentrum, gibt nachmittags und abends einen Vortrag. Ja. Genau, aber es steht auch auf den Zetteln drauf. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mit dem eigentlichen Thema des Abends los. Und wir machen es ja immer mit einer kurzen Meditationsübung. Wir setzen uns wieder mit geradem Rücken hin, die rechte Hand ruht in der linken, die Daumen berühren sich leicht. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. So wie Millionen Buddhisten rund um die Welt üben, üben wir. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Neben dem Atmen werden wir gewahr all dessen, was sonst noch im Geist passiert. Wahrnehmung von Geräuschen, Assoziationen, Erinnerungen, Gedankenfäden. Und wir bleiben beim Atmen. Das klingt so einfach, wir bleiben beim Atmen, aber die Eigendynamik des Geistes, die ist schon kraftvoll. Und genau darum geht's, Meister zu werden des eigenen Geistes und nicht Opfer zu sein der Eigendynamiken, die da ablaufen. Und um mehr zu verstehen vom eigenen Geist, wie der funktioniert, damit wir dann besser meditieren können und den Geist wirklich kennenlernen und meistern lernen. Dafür dient der Abend heute. Und weil wir eine Mahayana-Tradition sind, denken wir, beim Erforschen des Geistes nicht nur unseren eigenen Nutzen, sondern wir denken, dass wenn wir den Geist meistern, dass wir dann auch nützlich werden für andere. Und deswegen sind wir gewahr, dass wir nicht nur für uns heute Abend hier sitzen. Möge alles Gute, was heute Abend geschieht, für alle Wesen nützlich werden, Leid zu überwinden und Glück zu erfahren, nämlich das Erkennen vom eigenen Geist. Wir hatten letztes Mal ein sehr, sehr zentrales buddhistisches Thema, nämlich diese Erkenntnis, es gibt nur einen einzigen Moment, nämlich den Moment jetzt. Wir haben dann geguckt, die Prozesse im Geist, wir haben geguckt, die Phänomene, dass es für alles gilt, alles gibt es immer nur einen einzigen Augenblick, nämlich jetzt. Wir haben das dann noch vertieft, was bedeutet das für die Meditation und so weiter. Gibt es dazu noch Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen? Wer hat damit experimentiert und erleuchtende Momente gehabt? Wer hat darüber diskutiert und Widerspruch erfahren? Wer hat die Welt verstanden oder wer versteht sie jetzt überhaupt nicht mehr? Ja.
Also ich habe im Grunde eine Frage, und zwar, also klar lebe ich im Hier und Jetzt, aber meine Erinnerungen an Gelebtes, wo sind die?
Spannende Frage. Das führt zum Thema von heute. Aber sind die in der Vergangenheit oder sind die jetzt?
Ich erinnere mich jetzt.
Ja. Aber es gibt ein Bewusstes und dann etwas, was sozusagen nicht die ganze Zeit bewusst ist, aber abrufbar. Aber das, was im Unterbewussten ist, ist auch jeden Augenblick anders.
Ja, aber das ist ja so, dass das Vergangene mich geprägt hat.
Ja.
Das heißt, das läuft immer mit. Und das ist was, das kann ich nicht so einfach abschalten, also auch beim Meditieren nicht.
Ja.
Darum geht's stark.
Ja. Also, wenn die Schüssel eine Beule kriegt, weil ich da im Überschwang zu heftig gegenhaue, ne, dann setzt die sich auch fort von Augenblick zu Augenblick, aber auch die verändert sich dann aber immer weiter. Ne. Also, Ursache und Wirkung heißt ja, dass etwas geschieht, aufeinander wirkt, aber das ist, dann ist nicht Schluss, sondern das wirkt immer weiter. Unsere Erinnerungen leben auch. Die verändern sich. Mit jedem Abrufen verändern sie sich. Mit jedem Mal, dass sie irgendwie angetriggert werden, verändern sie sich. Ne? Die gehören zu diesem komplexen augenblicklichen Moment, der eben nicht nur das beinhaltet, was uns bewusst ist, sondern auch das, was uns jetzt gerade nicht bewusst ist, aber trotzdem präsent.
Hm. Und das ist dann wieder Fantasie?
Das ist der Grund, warum es keine künstliche Intelligenz geben wird. Ne? Weil die hat nämlich keine Fantasie. Fantasie ist die Fähigkeit, sozusagen in die Offenheit hinein etwas, dass etwas passiert, was vorher nicht war. Ja? Also Spontanität, etwas neu interpretieren, etwas neu schaffen, was es vorher nicht gab. Das hat natürlich auch seine Abhängigkeit von Ursache und Wirkung, aber es gibt dieses Moment von, dass da etwas ist, was es vorher noch nicht gab. Das gibt es tatsächlich.
Genau, und die Zielrichtung. Weil ich denke es ja jetzt oder ich fantasiere es jetzt, aber das kann ja in Vergessenheit geraten.
Genau.
Und nur dadurch, dass ich dranbleibe in der Zielrichtung, das heißt, dann hänge ich ja doch irgendwo nicht im Jetzt.
Alles, was geschieht, geschieht nur im Jetzt. Also klar gibt es sozusagen Wirkungen aus der Vergangenheit, aber die können sich nur im Jetzt manifestieren. Also was in der Vergangenheit war, hat eine Wirkung erzeugt, die ist jetzt. Oder wolltest du noch darauf?
Ja, also die Tatsache, dass du jetzt an die Zukunft denkst, heißt ja nicht, dass du schon in der Zukunft bist, sondern du bist immer noch jetzt. Du kannst über alles Mögliche denken, über Vergangenes, über Gegenwärtiges, über Zukünftiges. Das heißt nicht, dass du da auch bist. Ja, das ist, der Geist spielt mit allem Möglichen. Ja. Und er ist aber immer nur jetzt, in der Gegenwart. Immer nur.
Und jetzt vom Empfinden her ist es so, dass jetzt ist für mich quasi wie eine Nadelspitze. Das ist was ganz Feines.
Genau.
Aber alles andere ist vom Fühlen, vom Denken riesengroß.
Ja, ja, unendlich. Ja. Genau.
Aber alles, was jetzt ist, ist wirklich. Was vergangen ist, ist nicht mehr wirklich.
Genau, oder auch das Zukünftige. Ja. Also alles das, was du sagst, dieses riesige Spektrum, worauf sich der Geist alles richten kann, das ist nicht wirklich. Wirklich ist nur, dass du jetzt bist. Ja. Und jetzt denkst oder fühlst oder was hörst oder wahrnimmst und so, das ist immer jetzt. Aber das, worüber der Geist alles sich ausbreiten kann, das ist nicht real. Es kann real werden, aber es ist nicht, noch nicht. Deswegen können wir über Einhörner spekulieren, über Hobbits, über Orks und was weiß ich, was in Harry Potter alles vorkommt und so weiter. Also Fantasy jede Menge, aber das ist eben, der Geist kann damit spielen. Ja. Aber das heißt nicht, dass es real ist. Real ist, dass du hier sitzt und den Stuhl vielleicht spürst und dass du atmest, solche Dinge.
Lohnt sich vielleicht nach einer Begründung nochmal zu vertiefen, daher.
Es gibt ja so Theorien, dass man das, wenn man das erreichen will, wenn man visualisiert, dass man es dann eher erreicht als sonst.
Das ist klar, weil der Geist sich konditioniert, auf etwas ausrichtet. Ja, ja, klar, jedes Motivationstraining sagt hier, wenn du auch einen Vortrag machst zum Beispiel, dass du vorher ihn schon mal durchspielst und so, und dann bist du auch konzentrierter drin.
Ja. Wir nutzen das im tibetischen Buddhismus. Ja, ja, wir stellen uns vor, die Buddhas, genau, und wir stellen uns selber als Buddhas vor. Ja. 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 Das funktioniert.
Ja. Es heißt aber noch nicht, dass du dann Tara bist. Ja? Wenn du über Tara meditierst oder Amida oder was weiß ich, ja, dann kann das zwar dich fördern in die Richtung, aber du bist noch lange nicht dort.
Nicht gleich. Nicht gleich. Ist dosisabhängig. Ja, genau. Okay. Ja, noch Fragen zum letzten Mal oder Vertiefungen, Ergänzungen, Verwirrungen? Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Für heute steht an das Modell, was man in der buddhistischen Philosophie und Psychologie die fünf Skandhas nennt. Und Skandhas ist ein Sanskritwort, das heißt zu Deutsch übersetzt einfach Haufen. Ja? Oder man würde vielleicht modern sagen System. Ja? Also strukturierter Haufen. Und worum geht es da eigentlich bei den Skandhas? Es geht um fünf Aspekte, die beschreiben, aus was unsere Erfahrung zusammengesetzt ist. Letztes Mal ging es um sozusagen einen Aspekt von Prozess, von Geist oder von Phänomen, nämlich die Augenblicklichkeit. Ein andermal wird es an diesem Prozessmodell weitergehen, wenn wir diese 12 Glieder da noch beschreiben. Es gibt aber noch ein Strukturmodell unserer Erfahrung. Also alles, was wir erleben, als System betrachtet mit fünf verschiedenen Aspekten oder fünf Subsystemen. Ja, vielleicht ist das die beste Übersetzung von fünf Skandhas, die fünf Subsysteme unserer Erfahrung. Und der Buddha ist da ganz pädagogisch vorgegangen. Der fängt mit dem gröbsten, mit dem unmittelbarsten der Subsysteme an und das nennt er Form. Und mit Form ist gemeint alles, was wir materiell erleben, im Sinne von alles, was fest ist, alles, was flüssig ist, alles, was gasförmig ist, alles, was Wärme oder Kälte hat, alles, was Dynamik hat, alles, was Raum braucht. Also unsere Körperlichkeit und die den Körper umgebende Umwelt, das ist alles mit Form gemeint. Da gehört eben der Körper dazu, die Sinnesorgane, da gehören aber auch die erlebten Umwelten dazu. Das ist sozusagen das Gröbste unserer Erfahrungssysteme, Form. Dann gibt es das nächst subtilere Subsystem unserer Erfahrung, das heißt Empfindung. Und damit ist gemeint, dass alles, was wir erfahren, erstmal ein ganz grobes Raster hat, nämlich es wird als angenehm erlebt oder als unangenehm oder als neutral. Als angenehm wird alles erlebt, was unsere Ich-Illusion unterstützt, was unser Ego-Empfinden unterstützt. Alles das, was sozusagen unser System fördert, unser Ich-System fördert, das wird als angenehm erlebt. Da wollen wir noch mehr davon haben, aber ja. Und alles, was dieses Ego-System, dieses Ich-System bedroht, auflösen will, angreift, alles das, was als unangenehm erlebt. Ja, das wollen wir nicht haben, das soll weg, das soll aufhören. Und alles, was weder bedrohlich noch fördernd ist, das wird als neutral erlebt. Ja.
Also mit Meditation erlebe ich das nicht so, das würde ich mal sagen, ist ja eine Bedrohung für mein normales Ich-Erleben, aber das empfinde ich als angenehm. Mhm.
Ja, aber erstmal, es geht noch nicht um die Interpretation dieser Erfahrung. Ne? Das kann man nämlich dann hinterher mit Interpretation verändern. Das wäre jetzt das nächste der fünf Subsysteme, Unterscheidung. Aber erstmal gibt es so etwas, was wir fast nicht im Griff haben. Wir erleben etwas und sofort wird es als angenehm oder unangenehm oder neutral eingestuft. Ne? Also Schmerzen zum Beispiel, da braucht man langes Training, bis wir Schmerzen als angenehm empfinden. Ne? Also manche machen das, ne? Aber in aller Regel ist Schmerz etwas, da ist irgendwas doof, da bedroht irgendwas den Körper. Ne? Wo unser Ego-Konzept einen Verlust erleidet. Ja? Was weiß ich, eine ungenehmigte Abbuchung vom Konto oder jemand stellt unsere berufliche Kompetenz in Frage oder irgend sowas, ja? Wo unser Ich-System in Frage gestellt wird. Das wird erstmal so als unangenehm erlebt. Und es geht ganz schnell und sitzt tief in uns drin. Im Grunde kann man sagen, alle fühlenden Wesen bauen auf dieser Unterscheidung auf, dass sie alles, was ihre Integrität fördert, als angenehm erleben. Da wollen sie mehr davon und alles, was die Integrität stört, wird als unangenehm erlebt. Also jede Pflanzenzelle funktioniert so und die fühlenden Wesen funktionieren jetzt recht so. Ne? Pflanzenzellen haben keine Empfindung aus buddhistischer Sicht, aber fühlende Wesen erleben angenehm, unangenehm und reagieren darauf. Und das ist sozusagen der Überlebensvorteil davon, überhaupt Erfahrung zu machen. Man kann, ein Baum kann nicht weggehen, da wo es ihm schlecht geht, aber selbst eine Amöbe kann da, wo es doof ist, und dahin, wo sie es gut findet. Ne? Ja.
So evolutionär gesehen.
Ja, evolutionär gesehen. Ne? Das steckt tief in uns drin. Ne? Und die Frage ist allerdings, zum Leben erhalten okay, aber hilft es, glücklich zu werden? Ja, und vorderhand ja. Allerdings wissen wir, dass wir ja mit unserer Zivilisation die Evolution überflügelt haben. Vanillepudding ist sehr lecker, eine sehr angenehme Erfahrung. Ne? Und wenn man die immer wiederholt, das trägt nicht dazu bei, dass wir dann wirklich glücklich werden. Ne?
Oder sterben vielleicht.
Ja. Ne? Also modern gesprochenes Lust-Unlust-System. Ne? Ganz schlichtes Lust-Unlust-System. So, ne? Das ist so diese zweite Subsystem Empfindung. Und dann gibt es ein etwas komplexeres Subsystem, das auf Form und Empfindung noch oben drauf setzt. Das nannte der Buddha Unterscheidung. Und dafür braucht man dann schon etwas komplexeres Gehirn. Also Tiere können das schon. Menschen sind da die evolutionäre Spitze im Unterscheiden. Unterscheiden heißt, dass ich das, was ich da erlebe, irgendwie einordne, vergleiche, assoziieren kann. Ja? Und das können sogar Tiere schon. Tiere unterscheiden zwischen Beute oder Räuber. Ja? Also bei dem laufe ich hin und bei dem laufe ich weg. Das können Tiere. Ne? Wo ist es warm, wo ist es kalt, wo ist es nett, wo ist es nicht nett. Und wir Menschen sind da noch sehr viel komplexer im Unterscheiden. Wir lernen das erstmal auch so rudimentär in der Babyzeit, aber wir bilden dann Begriffe und Konzepte und immer komplexere davon. Und das Netzwerk der Konzepte, das Netzwerk der Begriffe, das ist unsere Fähigkeit zu unterscheiden. Ja, also alles, was erlebt wird, wird verglichen, wird eingeordnet, wird irgendwo zugeordnet, assoziiert. Das geht wahnsinnig schnell und da sind wir auch richtig gut drin. Und auch da ist wieder die Frage, wie nützlich ist es, wenn man glücklich werden will. Ja? Wäre es da nicht dann geschickt, dieses System der Unterscheidung mal zu untersuchen, ob das in allen Fällen immer hilfreich ist. Ne? Zum Beispiel haben wir letztes Mal schon gesagt, wir neigen dazu, aus Prozessen Dinge zu machen. Ja? Also aus es schalt Wenn man sich genau anguckt, gibt es keine Schale, sondern es schalt die ganze Zeit. Also da ist ein Prozess, aber unser Subsystem der Unterscheidung macht daraus ein Ding. Ja, und das entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Wir gehen mit den Phänomenen nicht so um, dass sie offen sind, dass sie leer sind von Eigenexistenz, dass sie alle in Vernetzung jeden Augenblick nur präsent sind, sondern wir machen Dinge aus den Phänomenen und gehen dann mit Dingen um, aber tatsächlich nur mit Begriffen. Und so kommt es dann, dass das, was wir denken, was richtig wäre, da wo es wirklich, wirklich drauf ankommt, nicht funktioniert, nämlich beim Glücklichwerden. Das ist also dieses Subsystem der Unterscheidung. Und dann kommen noch komplexere Subsysteme in unserer Erfahrung. Und dafür hatte der Buddha ein Wort, das ein bisschen komisch auf Deutsch übersetzt wird, die Geistesfaktoren. Heutzutage würde man vielleicht von Betriebssystemen und Programmen in unserem Bewusstsein sprechen. Und da, also insgesamt werden dazu je nach Tradition 52 bis 55 solcher Programme unterschieden. Und da gibt es eine Reihe von, die sind quasi immer präsent, immer, die laufen immer mit, wenn irgendwas im Geist passiert. Das ist sozusagen wie das Betriebssystem unseres menschlichen Bewusstseins, die also uns befähigen, überhaupt Objekte als solche wahrzunehmen, zu unterscheiden und so weiter, uns darauf fokussieren zu können. Dann gibt es andere, die nur von Situation zu Situation gebraucht werden. Das lohnt sich jetzt nicht, auf die alle einzugehen. Man beobachtet sowieso, wie es im Geist vor sich geht, wenn man meditiert. Und dann geht es nicht darum, dann wieder Haken dran zu machen. Ah, das war jetzt Geistesfaktor 17a oder so. Ja. Es gibt eine andere Stelle, wo sich das viel eher lohnt zu beobachten. Da komme ich gleich drauf. Aber jetzt sozusagen die Faktoren, die Geistesfaktoren, die wir brauchen, um überhaupt Objekte wahrnehmen, unterscheiden zu können, das ist sehr subtil und nicht so wichtig, da jetzt Begriffe aufzuschreiben und dann Haken dran zu machen. Was wichtig ist, sind die sogenannten heilsamen und die unheilsamen Faktoren. Da werden unterschieden 11 heilsame Faktoren und 6 grundlegende störende Faktoren und dann nochmal 20 Nebenstörfaktoren. Und da lohnt sich ein bisschen reinzugucken, weil bisher dachte jeder, dass er so in seinem Oberstübchen seinen privaten zoologischen Garten pflegt von allen möglichen komischen Trips und Irrungen und Wirrungen. Und wenn wir dann hören, was der Buddha vor 2500 Jahren schon beschrieben hat an zoologischen Garten, den man so im eigenen Bewusstsein hegt, dann fällt ganz viel von der Illusion der Individualität weg. Ja, also wir sind gar nicht so anders wie andere, sondern wir haben genau die gleichen Tierchen im Geist. Ne? Also ich überschlage jetzt die allgemeinen Faktoren und komme auf die heilsamen und unheilsamen Faktoren. Die heilsamen Faktoren, Vertrauen oder ja, Vertrauen könnte man sagen. Warum ist es, da lohnt sich kurz darauf einzugehen, warum ist Vertrauen ein heilsamer Faktor? Gemeint ist nicht ein blindes Vertrauen, alles glauben, sondern Vertrauen ist die Fähigkeit, wenn man mal Zweifel gelöst hat, nicht immer wieder die gleiche Sache anzuzweifeln, sondern dann auch mal ein paar Schritte zu gehen. Ja, Vertrauen zum Beispiel, jemand gibt Informationen und ich habe sehr oft erlebt, die Informationen sind zuverlässig und es funktioniert, dann ist so unsere Gewohnheit auch, dass wir dem dann auch weiterhin das Vertrauen schenken, dass das in Ordnung ist. Das ist praktisch und nützlich, weil wenn wir jedes Mal jede Information wieder untersuchen würden, dann kommen wir irgendwie nicht weit im Leben. Man ist enorm beschäftigt. Ja? Und speziell in Bezug auf die Praxis, auf eine heilsame Geistespraxis, wie zum Beispiel im Buddhismus, ist Vertrauen eine sehr heilsame Eigenschaft, weil wenn man dann einmal herausgefunden hat, die Lehre ist vertrauenswürdig, der Lehrer ist vertrauenswürdig, dann kommt man schneller voran, wenn man mit diesem Geistesfaktor Vertrauen arbeitet. Ja, man kann sich den ganzen Weg bis zum Erwachen durchzweifeln. Ja, man kann jeden Stein, auf den man tritt, umdrehen und man kommt auch voran. Wenn man klug genug ist, wenn man einmal den Stein rumgedreht hat und er hat sich als vertrauenswürdig erwiesen, wieder hinzulegen und ihn dann liegen zu lassen und draufzustehen. Und auch das ist eine Form von Vertrauen, dass man, wenn man dann mal sozusagen geprüft hat, dass man dann drauf stehen bleibt und dann den nächsten anzweifelt und immer weiter, aber nicht immer wieder den gleichen Stein anzweifelt. Wir werden an anderer Stelle hören, dass Zweifel ein schädlicher Faktor ist, wenn man immer wieder die gleiche Sache anzweifelt, die eigentlich mal gelöst war. Ja, das kenne ich so als gerade im Westen verbreitete Haltung des ewigen Weiterdifferenzierens und Analysierens und irgendwie doch noch einen Haken finden wollen. Manchmal ist es auch, weil man nicht vorangehen will. Ja. So, ich mache ein bisschen schneller durch, damit du noch...
Also wir werden ja auf dieses Thema hier mit den Geistesfaktoren noch ausführlich an einem Abend kommen.
Ah ja, ja, okay. Dann gehe ich hier...
Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann erstmal, aber kommt noch.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, überschlage ich hier auch ein paar... Anstrengung ist zum Beispiel eins, was zu den elf Heilsamen gehört. Überwindung von Hass, Überwindung von Unwissenheit, Achtsamkeit, Gleichmut, schädliches Verhalten vermeiden. Zu den störenden Faktoren, und das sind die unangenehmen Tiere im Geist, Begehren, Wut oder Zorn, Stolz, ja, und da wird dann sehr differenziert, so die sieben Arten von Stolz und so weiter, da gehen wir aber auch nicht drauf. Ja, Unwissenheit im Sinne von den eigenen Geist nicht kennen. Und dann kommen wir zu den differenzierteren, eben Zweifel, Ärger, Boshaftigkeit, Geiz, die Fehler anderer, auf die Fehler anderer hinweisen, aber die eigenen Fehler verbergen. Die haben hier sehr, sehr spezielle Vokabeln benutzt. Ich habe das hier gerade auf Englisch vorliegen. Das ist hier Abhidharma, das ist sozusagen die Einführung in die buddhistische Psychologie, aber das haben wir auf Englisch. Schamlosigkeit, anderen schaden wollen, Dumpfheit, Neigung zum Übertreiben, mangelndes Vertrauen, Faulheit, dann mangelnde Achtsamkeit, unpräzise Erinnerung, Ablenkung, was haben wir hier noch? Ja, schadhafte Absichten und so weiter und so weiter. Wir werden ja nochmal drauf eingehen, aber so alles, wo man sich so erwischt hinterher und rote Ohren kriegt, dass man so im eigenen Geist einfach schräg drauf war. So hinterher fällt es einem ja immer auf, so, ne, wenn man aus der Situation rausgeht und wo man so mit roten Ohren rausgeht, es ist nicht so persönlich, wie man denkt. Ja. Wir alle sind hier in Samsara, weil wir diese Tierchen im Geist haben und die sehr klebrig sind und die noch nicht losgeworden sind. Ja. Und die ganze buddhistische Praxis zielt darauf, sich derer gewahr zu werden, damit man beim nächsten Mal sie bemerkt, bevor sie uns an die Hand nehmen und Dinge tun oder sagen lassen, die wir hinterher bereuen. Ja. Die ganze buddhistische Praxis zielt darauf, diese sechs grundlegenden und die 21 oder 20 Nebenstörfaktoren, dass die ihre Kraft verlieren. Ja, dass die nicht mehr Besitz ergreifen können von unserem Geist. Wir hatten es vorhin von der, als wir kurz meditiert haben, was alles so im Geist vor sich geht. Und diese Störfaktoren, die können sehr, sehr kraftvoll auftreten. Ja, Begierde oder Zorn oder Zweifel, die können enorm kraftvoll auftreten. Und die buddhistische Praxis zielt darauf, dass die ihre Kraft verlieren, dass die sozusagen nicht mehr bestimmen, was wir denken, sagen und tun, sondern dass wir selber der Chef bleiben, dass wir selber so bestimmen, was jetzt geschieht und nicht diese schadhaften Programme im Geist. Ja, diese, ja, man kann sagen, emotionale Viren oder sowas, ne? Also Computerviren oder sowas. Mhm.
Ne? Sag noch was zu Vijnana.
Ja, ja. Das war also das fünfte Subsystem und dann gibt es das vierte, diese Geistesfaktoren. Und dann gibt es noch ein fünftes Subsystem, das ist noch subtiler, das ist Bewusstsein an sich. Also das Gewahrsein in der Form, wie wir es als Gewahrsein erleben, nämlich Gewahrsein von etwas, das wir sehen, Gewahrsein von etwas, das wir hören, Gewahrsein von etwas, das wir riechen oder schmecken oder mit dem Körper spüren, so die fünf Bewusstseinsarten. Und dann gibt es noch ein sechstes, das Geistbewusstsein, also Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, das sind ja geistige Objekte, auch derer können wir gewahr sein. Dann haben wir also sechs Bewusstseinsarten. Andere fühlende Wesen haben noch andere oder andere nicht, die wir haben. Und in unserer oder eigentlich in allen Mahayana-Traditionen differenziert man dieses Geistbewusstsein doch nochmal aus. Und da kommen wir zu dem, was du sagtest mit den Erinnerungen. Unser Bewusstsein hat ja eine Vergangenheit. Und alles, was sozusagen so in einem Moment wirksam ist, überträgt sich ja auf den nächsten. Ja, so dieses Komplexe, was jetzt der Bewusstseinsmoment ist, mit bewussten und unbewussten Momenten, das wird ja zur Ursache für den nächsten Moment. Und es ist die Inhalte vom einen Moment, die vom nächsten verursachen. Diese Funktion wird Speicherbewusstsein genannt, weil da was vom einen ins nächste übergeht. Nicht auf einer Computerfestplatte gespeichert, sondern eher wie ein Getreidespeicher, wo lauter Körnchen drin sind. Ja, das sind so die Themen im Bewusstsein. Und die sind lebendig wie Körner. Und da sprichst dann mal was. Ja. Und das ist Speicherbewusstsein. Und dann gibt es noch was, dass alles, was wir erleben, wir durch die Brille des Ego erleben. Ja, wir erleben es nicht als Spiel in der Weite des Geistes, sondern das alles beziehen wir auf uns. Egal, was geschieht, das wird immer durch die Brille eines Ego gesehen. Und das nennt man das verschleierte Bewusstsein oder modernes Ego-Bewusstsein. Ja? Und das sind zwei Unterfunktionen dieses Geistbewusstseins. Und deswegen sprechen wir in der Mahayana-Tradition von 8 Bewusstseinsarten. Also die 5 Sinnesbewusstseinsarten und dann das 6. ist das Geistbewusstsein und das 7. ist das verschleierte Bewusstsein. Genau, das 6. ist Geistbewusstsein, 7. ist das verschleierte Bewusstsein oder Ego-Bewusstsein, das 8. ist das Speicherbewusstsein. Ja. Das war jetzt eine Einführung in diese 5 Subsysteme und Johannes wird es jetzt vertiefen und speziell die Theravada-Tradition arbeitet auch sehr viel intensiver damit als wir bei den Kachis. Das gehört bei uns so zum buddhistischen Grundwissen, wird dann aber für die Meditation kaum verwendet. Und in der Theravada-Meditation arbeitet man da sehr viel genauer mit diesen 5 Subsystemen. Bevor ich an Johannes übergebe, zu diesen Überflugfragen.
Ja. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe noch nicht so die Logik gefunden, was jetzt bei diesen 5 irgendwie gemeinsam ist. Also was die 5 Gruppen ausmacht, warum die 5
Das ist die Gesamtheit unserer Erfahrung. So setzt sich die Erfahrung unserer Person zusammen. Ja? Und es ist sozusagen der Versuch, alles, was wir erleben, so mal zu sortieren, so auf 5 Häufchen zu machen. Das gehört dazu, das gehört dazu. Ne?
Und also es geht nur um eine Benennung, aber ja. Eigentlich ist alles schon eins.
Es gehört alles zusammen, es hängt alles gegenseitig voneinander ab. Ja? Das werden wir dann wieder bei dem hier sehen. Ne? Das ist das Prozessmodell und diese 5 ist ein Strukturmodell. Ne? Und da zeigt sich, wie kann man es denn sortieren?
Ne? Genau, ich werde genau das jetzt auch gleich nochmal erklären. Das ist im Grunde dasselbe mit anderen Worten.
Mhm. Ja. Noch Fragen zu diesen ersten Übungen? Gut, dann.
Ja, gut, da du gerade von Meditation gesprochen hast und wir ja auch das Ganze gedacht haben als der Hintergrund der buddhistischen Meditation darstellen, wollen wir kurz eine Meditation machen. Aber es wird wirklich sehr kurz werden, weil wir schon relativ in der Zeit schon wieder fortgeschritten sind. Also setzt euch entspannt hin und aber Aufmerksamkeit, schließt die Augen und beobachtet nur einfach diese Frage, die jetzt vorhin ganz am Anfang war, oder die Aussage, was ist jetzt? Also wir haben gesagt, wir existieren nur im Hier und Jetzt. Und jetzt beobachtet einfach mal, was ist jetzt? Ja, was ist bei euch jetzt in diesem Augenblick? Welche Phänomene Welche Eindrücke oder Erfahrungen treten jetzt in diesem Augenblick auf? Das war zwar ziemlich kurz, aber ich denke, es reicht schon für einen Eindruck, einen ganz allgemeinen Eindruck. Und was wird dieser Eindruck sein? Ich nehme mal an, Kuddelmuddel. Chaos, irgendwie ist alles Mögliche, ist da, aber so richtig wissen wir eigentlich nicht so genau, was da ist. Ja? Wir sehen nur oder erleben nur, da ist Verschiedenes da. Ja? Und genau das ist Skanda oder Kanda. Ein Haufen. Ja, und der sieht so aus. Ich lasse es mal nachher rumgehen. Es ist ein Müsli. Ein Müsli, das besteht aus kleinen Körnern, aus größeren Körnern, aus richtigen Nüssen, Cashewkernen und kleinen und so weiter. Also ein buntes Chaos von verschiedenen Bestandteilen. Ja. Und deswegen heißt es ein Haufen oder eine Gruppe, Kanda oder also Skanda auf Sanskrit, Kanda auf Pali. Und das ist das, was wir vorfinden. Ja? Das ist, was der Buddha zunächst mal gesagt hat, was einfach da ist. Das ist gleichsam die Wirklichkeit in diesem Augenblick. Und diese Wirklichkeit in diesem Augenblick, könnt es mal durchgehen lassen, ist einfach chaotisch, ja? Ein Durcheinander. Wenn wir aber jetzt das kennenlernen wollen, es geht ja beim Weg des Buddha, geht es darum, die Wirklichkeit zu erforschen oder kennenzulernen, unsere Wirklichkeit. Nicht im Unterschied zur westlichen Wissenschaft, die schaut immer nach die Wirklichkeit, ja, und dann fangen sie an zu reden über Moleküle und Zellkerne und Atome und Elektronen und alles Mögliche und sagen dann, das ist die Wirklichkeit. Aber keiner von uns hat jemals eine Zelle gesehen oder ein Molekül oder ein Atom und schon gar nicht Proton, Neutron und was es noch alles gibt, haben wir alles nicht gesehen. In Wirklichkeit sind das alles Konzepte, das sind Vorstellungen. Dabei können wir uns dann diese kleinen Dinge noch nicht mal mehr vorstellen. Es sind nur noch Worte und irgendwelche Beschreibungen. Was wirklich ist, das ist das, was wir erfahren können. Ja? Und womit können wir was erfahren? Mit unserem Sinn und mit unserem Denken. Ja? Und wir haben fünf Sinne, nämlich den Sehsinn, den Hörsinn, den Riechsinn, den Schmecksinn und den Spürsinn. Ja? Also wir tasten oder spüren etwas. Damit können wir Wirklichkeit wahrnehmen. Nur mit diesen fünf Sinnen. Mehr haben wir nicht.
Ja? In Spürsinn ist integriert alle Körperwahrnehmung.
Also, genau, Spürsinn ist alles, was wir tasten. Früher hat man gesagt Tastsinn, aber Tastsinn ist zu einseitig, denn wenn wir zum Beispiel Bauchweh haben, keiner von uns tastet das Bauchweh, sondern wir spüren es in uns, ja, oder das Herz oder sonst irgendwas, oder die Knochen, was auch immer, was im Körper jetzt drin ist, das können wir nicht tasten, das können wir nur spüren. Deswegen finde ich den deutschen Begriff spüren viel besser als das Wort tasten. Also es hat immer was mit körperlichem Kontakt, körperlicher Berührung zu tun. Berührung, also auch dieses Wort Berührung. Also diese fünf Sinne das ist die einzige Möglichkeit, mit Wirklichkeit auf der körperlichen Ebene in Kontakt zu kommen. Ja? Und dann gibt es noch einen darüber hinaus, und das ist der Geist, Sinn. Und das Denken oder Vernunft oder Verstand, wie wir es auch nennen wollen, also der Geist, Sinn. Aber den, der ist nicht irgendwo da draußen, ja, der sitzt nicht irgendwo da am Körper, sondern der ist da drin. Jetzt im Westen bezieht man ihn meistens auf das Gehirn, aber das halte ich für eine sehr einseitige Sicht. Und die wird ja auch mittlerweile doch zunehmend in Frage gestellt, denn wir können auch mit unserem Körper denken. Ja? Also, zumindest weiß jeder von uns, dass der Bauch irgendwie mitdenkt. Ja? Also wir entscheiden, ganz viele Dinge entscheiden wir aus dem Bauch heraus, nicht aus dem Gehirn. Weil der Bauch auch eine Art von Denken oder Geist ist. Ja? Also er kann etwas beurteilen. Anders gesagt, es hat was mit der Intuition zu tun. Ja? Aber jedenfalls, das sind die einzigen Möglichkeiten, wie wir mit Wirklichkeit in Kontakt treten können. Darüber werden wir aber das nächste Mal sehr viel ausführlicher sprechen. Das lasse ich jetzt mal zurück, stelle ich mal zurück. Das, was, also wenn wir jetzt Wirklichkeit wahrnehmen, wie gesagt, dieses Häufchen da von verschiedenen Dingen, wenn wir das jetzt genauer angucken wollen, dann können wir, wie du schon gesagt hast, diese Häufchen sortieren. Oder dieses Chaos, dieses Müsli da, fangen wir jetzt an zu sortieren. Und das sieht dann so aus. Ja? Ich mache 5 Häufchen daraus. Ja? Und sortiere, ja, kann man hier herumgehen lassen. Ja. Da ist nochmal so ein...
Flieg's mal hier.
Genau. Ja, also es ging dem Buddha darum, festzustellen, was ist im Hier und Jetzt da? Was ist wirklich? Ja? Und das sind diese 5 Elemente. Das heißt, unsere Wirklichkeit können wir in diese 5 Gruppen oder Aspekte einteilen. Das hört sich jetzt alles ein bisschen sehr theoretisch oder abstrakt an, aber wir kennen das eigentlich aus unserer abendländischen Tradition schon lange. Jeder von uns kennt es, was im Abendland unterscheiden wir zwischen Geist und Körper, ja, oder zwischen Seele und Leib. Ja, es gibt diese Begriffe Soma und Psyche. Psychosomatisch. Wir haben psychosomatische Beschwerden zum Beispiel. Ja? Also psychische Beschwerden und somatisch, also körperliche. 2 griechische Begriffe für Seele und Leib. Die spätere Philosophie, dann griechische, hat dann das noch etwas feiner differenziert, hat dann 3 Gruppen draus gemacht, nämlich Geist, Seele, Körper. Ja? Bei Aristoteles haben wir dann diese 3. Und das hat dann das Christentum übernommen, die ganze christliche Tradition bis ins 20. Jahrhundert, spricht von Geist, Seele, Körper. Ja, diese 3. Der Buddha,
das wäre jetzt sozusagen Geist, Bewusstsein, Körper,
genau,
Form,
genau.
Und dazwischen das dann...
Genau, da kommen wir gleich dazu.
Entschuldigung.
Ja. Der Buddha war jetzt viel genauer. Ihm war das viel zu grob. Also diese Unterscheidung findet man auch in Indien, in hinduistischen Traditionen mit den 3. Dem Buddha war das noch viel zu grob. Er hat also 5 Rubriken oder ja, Gruppen daraus gemacht. Und das war das, was Michael eben beschrieben hat. Und das will ich jetzt etwas näher darauf eingehen. Wobei ich ein paar Punkten mit dir nicht ganz einverstanden bin, aber das sind Details. Also zunächst mal ist es so, dass diese 5 sogenannten Khandas oder Skandas sind gleichsam ein Teil der gesamten Wirklichkeit. Ja? Also es ist nicht nur jetzt was man oft auch in Texten, buddhistischen Texten liest, dass damit die Persönlichkeit beschrieben wird. Das wäre, dann wäre immer noch die Frage, ja, und was ist mit der Wirklichkeit da draußen? Wie wird die eingeteilt? Genau so, dasselbe. Weil nämlich das, was wahrnimmt und das, was wahrgenommen wird, gleichsam auf derselben Ebene immer funktioniert. Ja, also beispielsweise, wenn ich hier diese Tasse, da ist warmer Tee drin, vorhin war noch heiß, wenn ich die anfasse, dann gibt es keinen Unterschied zwischen dem heißen Tee da drin und dem heißen Tee, den ich empfinde. Ja, beides ist heiß. Wenn es nicht mehr heiß ist, wenn es jetzt warm ist, dann ist der Tee da drin warm und meine Empfindung ist die von Wärme. Ja. Also gibt es diese Trennung von innen und außen, ist eine künstliche, ist eine typische Art aus der abendländischen Philosophie heraus entstanden. In Wirklichkeit ist beides auf der gleichen Ebene und es ist ein Thema von Kontakt. Wir sind in Kontakt miteinander, ja, also der Tee und ich jetzt. Das ist ein Kanda, ja, eines dieser fünf Ebenen, nämlich das ist Rupa.
Also, der Tee kann ja auch heiß sein, ohne dass du ihn in Kontakt hast.
Dann weiß ich aber nicht, dass er heiß ist. Ja, das ist klar, natürlich kann er heiß sein, er kann kalt sein, er kann alles Mögliche sein, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es erst, wenn ich in Kontakt damit bin. Ja?
Also generell wird Wirklichkeit immer nur als erlebte Wirklichkeit beschrieben, nicht als unabhängig von Erleben.
Ja.
Und das wäre jetzt meine Nachfrage, also wenn du sagst, die ganze Welt, das ist dann aber tatsächlich nur das Formskanda. Die anderen sind ja tatsächlich welche, die sich nur auf die Form ziehen und nicht auf die Objekte, also Empfindung zum Beispiel, angenehm, unangenehm, neutral.
Ja, das ist auch die ganze Welt. Also es ist, die ganze Welt wird sozusagen in diese, kann uns begegnen auf diesen fünf Ebenen. Ja? Es sind fünf verschiedene Ebenen, auf der wir die Wirklichkeit erfahren können. Nämlich auf der Ebene des Körperlichen oder genauer gesagt des Sinnlichen, auf der Ebene der Empfindung, auf der Ebene der Wahrnehmung, auf der Ebene der dann
der Geistesfaktoren.
Dieser Geistesfaktoren und auf der Ebene des Bewusstseins.
Mhm. Also ja. Bei den Geistesfaktoren verstehe ich jetzt nicht, wie die sich auf äußere Objekte beziehen. Die sind ja eigentlich innere Verarbeitungsprozesse.
Das sind jetzt nicht äußere, ja, wir dürfen eben nicht von Objekten sprechen, sondern es ist immer nur, du bist in Kontakt mit etwas und die Geistesfaktoren sind natürlich nicht draußen, sondern du bist innerlich in Kontakt. Also wenn es jetzt deine zum Beispiel jetzt Wut, ja.
Oder ist auch, ja, Zweifel.
Also wenn du deine Wut betrachtest, dann ist es innerlich, aber du kannst ja auch äußerlich Wut erleben. Ne? Wut hast alles. Also alle diese 52 Geistesfaktoren kannst du in dir wahrnehmen, aber auch außen. Ne? Ja, aber es gibt keinen von diesen 52, die du nicht auch in anderen findest. Mhm. Ja? Also es ist immer ein Verhältnis von innen und außen. Immer. Alles, was da drin ist, findest du auch da draußen. Mhm. Ja? Du findest nicht als sichtbares Objekt oder so, sondern aber geistig kannst du Wut identifizieren. Du kannst Trauer, Scham, alles Mögliche, was es da gibt, kannst du finden. Mhm. Ja? Und das ist dieses Außen-Innen-Beziehung.
Wo ist dann deine Gleichzeitigkeit jetzt da bei dem heißen Tee, der außen vorhanden war,
ja,
und den ich vielleicht trinke? Und
Gleichzeitigkeit.
Außen und innen, aber wenn ich jetzt wütend bin, wo ist außen das Wütende?
Ja, also wenn jetzt jemand, die Wahrnehmung funktioniert immer nur über Kontakt, ja, dass ich mit etwas in Kontakt bin. Ja. Und Wut beim anderen erlebe ich dann, wenn der andere wütend ist, in diesem Moment. Ja. Ich kann nicht jetzt im Moment, zum Beispiel, ich kann durchaus auch wütend sein, aber ihr erlebt es jetzt nicht, ja. Ich bin jetzt nicht wütend und keiner von euch wahrscheinlich wird mich jetzt als wütend erleben. Aber wenn ich jetzt wütend wäre, dann könntet ihr in diesem Augenblick mich, in, da wir ja da sind und in Kontakt sind miteinander, könntet ihr mich als solchen erleben. Ja? Ist das klar?
Was, oder? Ja, ist klar. Ich hatte ja zwingend erwartet, dass außen auch was wütend sein müsste. Also
ja, natürlich,
das
klar.
Das muss ja nicht zwingend der Fall sein. Es gibt ja Leute, die provozieren einen, die sind vielleicht nicht wütend, aber die machen einen wütend.
Wissen Sie, was man zu tun kann? Ja, dann sind sie nicht wütend, dann sind sie vielleicht unverschämt oder so. Und ich werde wütend. Das muss man muss klar unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich da? Also womit bin ich in Kontakt? Wenn außen jemand ist, der mich provoziert und da kommt Wut auf, dann ist die Wut aber bei mir als Folge dessen, was im Kontakt war, nämlich, dass er mich provozierte. Ja? Also wir müssen ganz genau beobachten, was ist jetzt und nicht dann gleich schon übergehen zu dem, was daraus folgt. Das ist schon wieder ein anderer Moment, ja? Sondern was ist in diesem Augenblick? Und das ist immer außen und innen ungetrennt.
Also da gibt es ein gutes Beispiel zum Illustrieren. Was ist das Knacken von einem Ast im Wald, wenn das niemand hört? Ja. In der buddhistischen Erkenntnistheorie wird es sehr genau untersucht. Was ist ein Geräusch? Ein Geräusch ist nicht eine Schallwelle. Ein Geräusch entsteht aus der Interaktion von Schallwelle und Innenohr und Nervensystem und Bewusstsein, dass das Geräusch dann wahrnimmt. Das Geräusch geschieht im Bewusstsein.
Genau. Ja. Aber es ist auch außen.
Also ja, es gibt eine Aussage, es gibt eine Wirkung, eine Ursache.
Außen ist etwas,
ja.
Solange es keiner hört, weiß keiner, was es ist. Kann keiner sagen, was es ist, aber es ist etwas. Aber dadurch, dass wir es hören, ist eine innere Resonanz da. Und dann kann zum Beispiel Angst entstehen oder alles Mögliche, innere Gefühle, Gedanken und so weiter.
Ja. Aber Geräusche sind geistige.
Ein geistiges Phänomen, genau. Ja. Aber zunächst ist es ein sinnliches Phänomen, nämlich eben von diesen fünf Khandhas, ich muss sie jetzt doch mal aufschreiben, aber ich meine, ich hätte es ja auch schon mal irgendwo, das habe ich leider vergessen, rauszuholen. Ach nee, Quatsch, da hinten muss ein Stapel Papiere liegen, könnt ihr mal gucken, das hat die Annika. Da ist es auch drauf. Die Annika hat da was kopiert. Liegt da was?
Oh nein, das ist liegt hier vorne.
Das hier? Ja. Ach so, ach da. Ich dachte, das ist von dir.
Nee,
das ist nicht. Ja, das ist leider jetzt nicht farbig, aber egal. Ja, lassen wir es hier rumgehen. Das sind wahrscheinlich wieder nicht ausreichend für alle.
Entschuldigung. Das kann ich noch kurz kicken. Ich habe nichts gefunden. Jetzt auf einen. Verstehen Sie doch mal.
Ja, genau.
Super.
Ja. Also, wovon wir jetzt, wovon ich bisher gesprochen habe, das ist diese Ebene. Upa heißt das auf Pali und Sanskrit. Gemeint ist, also die Bedeutung von Rupa ist Form und Farbe. Ja? Und zwar deswegen zwei, weil. Schaut mal irgendwas an hier, zum Beispiel die Decke am besten, das ist einfach, ja. Wenn ihr die Decke hier anschaut, dann seht ihr erstens eine Form, das ist ein Rechteck, ja, aber gleichzeitig seht ihr das als Farbe, blau, ja. Es ist nicht so, dass wir sehen erst da einen Rand sozusagen, einen schwarzen Rand hier drumherum und sehen den als Rechteck und dann sehen wir, dass es auch blau ist. Sondern gleichzeitig sehen wir, dass es Form hat und Farbe hat. Und so ist alles, was Form hat, hat immer auch Farbe.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt, genau. Alles, was Farbe hat, hat auch immer eine Form. Denn wenn es keine, wenn Farbe zum Beispiel, nehmen wir mal Blau, ja, wenn es jetzt völlig unbegrenzt wäre, dann würden wir es nicht mehr als Farbe wahrnehmen. Weil es gäbe nur noch Blau. Das ist alles Blau. Und solange es nicht irgendwie begrenzt ist und sich nicht von was anderem unterscheidet, nehme ich es nicht mehr wahr. Ja? Also das ist wie der schwarze Himmel. Ja, der Himmel, der schwarz ist, der ist einfach nur noch schwarz. Da ist keine Grenze mehr. Also sehen können wir da nicht irgendwie eine Unterscheidung machen, sondern das ist dann nur noch ein Ding. Oder genauso gut, wenn das jetzt alles weiß wäre. Ja? Also Farbe und Form, und das ist faszinierend, dass das der Buddha damals schon erkannt hat, ist nicht trennbar. Das ist alles, was wir wahrnehmen, auch der Teppich hier, es ist immer Farbe und Form. Die Farbe ist begrenzt irgendwie und das nennen wir dann Form. So, das ist also, aber jetzt nur auf der Ebene des Sehens. Ja? Jetzt gibt es noch die anderen Aspekte, die nicht hören. Auch da können wir im Grunde, also im übertragenen Sinne, sprechen von Form. Ein Ton hat gleichsam eine bestimmte Form, ja? Also eine bestimmte Tonhöhe beispielsweise. Ja? Also diesen speziellen Klang hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt C oder D oder Gis oder was weiß ich ist. Aber er hat auch so etwas wie eine Farbe. Ja? Jeder Musiker weiß, man spricht von Tonfarben. Ja? Das Gleiche bei den Gerüchen, bei den Geschmäcken, also Weinkenner, die sprechen auch von der Farbe, ja, und vom Trocken, ja, ein trockener Wein, was da irgendwie völlig bescheuert ist, dass ein Wein trocken ist. Es gibt nichts Flüssigeres, ja, aber der Wein ist trocken und der andere ist, was weiß ich, erdig und so, naja. Und so auch bei Empfindungen, ja, auch das hat immer eine, sozusagen eine Form und eine Farbe, wie es sich anfühlt, ja, also so weich oder rau oder hart und so weiter. Das sind also diese Wahrnehmungen auf der Ebene von Form und Farbe und das sind unsere sinnlichen Wahrnehmungen, ja, das, was wir mit den Sinnen wahrnehmen können. Deswegen mag ich nicht so gerne, wenn jetzt von Materie gesprochen wird. Denn Materie ist was anderes. Das, was wahrnimmt, ist nicht Materie, sondern das, wenn man es jetzt von der modernen Medizin aus betrachtet, sind es unsere Nerven.
Ja, Moment.
Und letztendlich ist es auch, wird es wahrgenommen im Gehirn.
Da, also da beschreibt der Buddha ja im Rupa-Skanda, also im Form-Skanda, sehr präzise auch die feinen Strukturen der Sinnesorgane. Er beschreibt diese Schnecke im Innenohr, er beschreibt die Farbsinneszellen im Auge und so weiter, diese Schwarz-Weiß-Sinneszellen. Und er beschreibt, das ist Teil des Sinnesorgans, das zählt zum Formskanda. Ja, ja, aber genau, das Bewusstsein, genau. Also das Gewahrsein von Blau, zählt dann nicht mehr zum Formskanda, sondern das ist Bewusstsein.
Das ist so. Ja, kommen wir noch dazu. Das beim nächsten ist Thema von nächster Woche. Mhm. Ich will es etwas kurz machen. Also was wir jetzt zunächst, was ich vorhin sagte, betrachtet, was ist da? Das, was bei der Meditation. Das Erste, was ihr feststellen könnt, es sind körperliche Empfindungen da. Ja? Also Schwere, Druck, ein Kribbeln, zum Beispiel auf der Haut oder im Körper und so weiter. Also körperliche Empfindungen sind da. Ja? Das ist das Erste, was wir finden können. Und deswegen beginnt dann auch die Achtsamkeitsmeditation mit Körperwahrnehmung, weil das Direkteste ist. Ja? Immer haben wir körperliche Empfindungen. Wenn ihr keine körperlichen Empfindungen hättet, dann würdet ihr wahrscheinlich ziemlich in Panik geraten, denn dann hättet ihr das Gefühl, ich bin nicht mehr da. Ja? Also wenn jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt hier und ihr spürt nicht mehr, dass ihr sitzt. Ihr habt vielleicht den Eindruck, ihr fliegt oder schwebt oder wo bin ich hier eigentlich überhaupt und bin ich noch da. Ja? Also wir würden sofort in Panik geraten. Ja? Also deswegen sind körperliche Empfindungen immer da,
Aber wir nehmen es nicht wahr, weil sie so selbstverständlich sind, weil sie eben immer da sind, nehmen wir sie nicht wahr. Und der Buddha geht ganz, ganz gleichsam auf die Basis überhaupt, was ist wirklich. Und das Erste, was wirklich ist, ist, dass der Körper wirklich ist mit seinen Wahrnehmungen oder seinen Kontakt, ja, mit dem Kontakt mit dem Boden oder Kontakt mit Licht und Geräuschen und so weiter. Das ist also diese Grundebene. Und was ich jetzt immer schon, was dann sprachlich immer schon gleich rüber weiterkommt, ist eben, dass wir das, was wir wahrnehmen, empfinden. Ja, dass Empfindungen kommen. Ja? Also wenn wir irgendwo tasten hier oder was hören, was sehen, haben wir sofort untrennbar mit diesem Kontakt haben wir eine Empfindung davon. Ja? Eine Körperempfindung, eine Sehempfindung, eine Hörempfindung, eine Riechempfindung und so weiter. Und diese Empfindung, das hat Michael vorhin dargestellt, die ist jetzt aber schon differenziert. Ja? Also dieser Kontakt hier auf der untersten Ebene, Farbe und Form, das ist, könnte man zwar schon differenzieren, aber in Wirklichkeit ist es noch eins. Ja? Also das ist wirklich dieser Moment. Und jetzt auf dieser Ebene kommt jetzt schon eine erste Unterscheidung, nämlich es ist angenehm und es ist unangenehm. Ja? Angenehm oder unangenehm und dann gibt es noch neutral. Ja? Wir haben zwar eine Empfindung, aber wir wissen nichts damit anzufangen und das heißt, was immer, es ist uninteressant und sofort vergessen wir es wieder. Ja? Also Empfindungen, die ihr habt, die neutral sind, die vergesst ihr gleich wieder. Beispielsweise hier draußen fahren Autos vorbei und wir hören das alle, aber keiner achtet drauf. Das ist halt, sind halt irgendwelche Geräusche da im Hintergrund oder man hört auch ein bisschen die Heizung, hört man auch so ein bisschen rauschen. Das ist da und wir hören es, aber wir achten überhaupt nicht drauf, weil es neutral ist für uns. Wenn jetzt die Heizung anfangen würde, fürchterlich zu quietschen, ja, wahnsinnige Geräusche von sich geben würde, blubbern oder sonst irgendwas, dann würden wir es wahrnehmen. Ja? Dann ist es angenehm oder unangenehm. Oder wenn es jetzt einen wahnsinnigen Knall geben würde, sofort wären wir mit unserer Empfindung da, unangenehm. Ja? Und was jetzt da auch schon deutlich wird, wenn ich so weit bin, dass ich also jetzt zum Beispiel die Heizung quietscht oder jault irgendwie, ich finde es störend. Jeder kennt das zum Beispiel aus der Meditation. Wir wollen schön meditieren. Und jetzt ist da draußen einer, das kann man in Asien oft erleben, ist da einer, der mit dem Presslufthammer arbeitet. Ja. Also wenn man zum Beispiel glaubt, wenn man nach Asien in ein Meditationszentrum geht und würde dort jetzt Stille erleben, dann erlebt man wahnsinnige Frustration und Enttäuschung, denn in Wirklichkeit ist Höllenlärm drumherum. Ja. Das habe ich in Burma einmal, da war wirklich die ganze Zeit, hat da einer draußen mit dem Presslufthammer gearbeitet. Ja. Damit muss man jetzt zurechtkommen. Was macht man? Man beobachtet, da ist Geräusch, Geräusch, Geräusch. Es ist nur einfach Geräusch. Und dieses Geräusch erweckt in mir eine Empfindung, die ist unangenehm. Ja, aber ich muss mich nicht dran fesseln, ja, ich muss jetzt nicht dagegen ankämpfen, sondern ich nehme einfach nur wahr, Geräusch, unangenehm. Und das nächste ist, es entsteht eine Wahrnehmung, ja, davon, ja, ich höre Geräusche und die sind so rhythmisch oder quietschen oder sowas, ja, was auch immer. Und jetzt fange ich an, das zu identifizieren. Ja? Also ich gucke, was ist das denn jetzt tatsächlich? Ja? Also es ist was da, dieses was da ist, weckt bestimmte Empfindungen in uns und jetzt als nächstes frage ich mich, ja und was ist es? Ja? Das ist Sanya, das nennt man Sanya, also Wahrnehmung und Einordnung und Identifizieren. Ja? Also ich suche jetzt nach einem geistigen Verständnis dessen, was da ist. Also hier wird es jetzt
zunehmend geistig. Also es geht von unten vom Sinnlichen immer mehr ins Geistige über. Da oben ist es nur noch Geist, da unten ist es nur sinnlich und dazwischen, zwischen dem nur Geistigen und dem nur Sinnlichen ist die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist nämlich sowohl geistig wie sinnlich. Ja? Wir nehmen immer nur Wahrnehmung wahr. Aber mit unserem Geist. Also wir können jetzt beispielsweise identifizieren, es ist Quietschen. Noch nicht, es ist die Heizung. Das ist jetzt schon viel, viel weiter. Quietschen. Wir stellen fest, es ist Quietschen, oder? Beispielsweise, ich mache so. Wir meditieren, wir sitzen alle mit geschlossenen Augen. Wir hören das, was passiert bei jedem. Eine sinnliche Wahrnehmung, nämlich ein Ton. Diese sinnliche Wahrnehmung ist angenehm. Und als drittes, das ist eine Glocke, eine Meditationsglocke. Und jetzt geht es weiter. Nächster Schritt, gibt es ganz viele Übersetzungen dafür. Also der Originalbegriff heißt Sankhara. Das habe ich schon ein paar Mal auch erklärt. Das ist Sankhara heißt San oder Sam, immer zusammen, und Kara machen, also zusammen machen, etwas zusammen machen oder etwas herstellen, ja, gestalten. Deswegen wird es, also in der deutschen Theravada-Tradition wird es meistens mit Gestalten oder Gestaltung übersetzt, andere übersetzen es mit geistige Formkräfte oder Geistesfaktoren. Es gibt viele Begriffe dafür. Und das verwirrt auch viele sehr, weil sie dann gar nicht wissen, dass das ja eigentlich das Gleiche ist. Ich finde diesen Begriff Gestaltung sehr treffend, weil wir da das, was wir wahrnehmen, tatsächlich jetzt immer mehr im Geist gestalten. Ja? Wir bauen es aus. Und das, ein Bild dafür ist auch wieder in diesem, aber wir haben es ja leider nicht, wiederhin auch nicht, im Paticca Samuppada wird es dargestellt, also in den tibetischen Bildern, als ein Töpfer, der aus Ton Töpfe macht. Ja? Er gestaltet also aus Erde, aus einem Ungestalteten, die Erde oder der Ton, das ist was formlos, also ungestaltet, hat noch nicht eine feste Form, und aus dieser Form gestaltet er eine Keramik. Ja.
Darf ich jetzt eine Fachfrage? Wenn du das jetzt in einsetzt hier mit diesem zweites oder drittes Glied, ist das bei den Zwölfen?
Ne? Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, da muss man aufpassen. Ja, aber es ist beides Gestaltung.
Okay.
Also ja. Es ist nicht genau. Es gibt das Wort Sankhara hier unter den fünf Khandas. Ja? Mhm. Und es gibt das Wort Sankhara auch nochmal unter dem im zwölffachen Rad.
Das war das aber nicht das Gleiche. Ja.
Es gibt aber auch Vinyana doppelt. Mhm. Und es gibt etliches andere doppelt. Mhm. Aber es ist nicht identisch. Ja? Also was im Buddhismus auch sehr zu beachten ist, man darf die Begriffe nicht als fixe Bausteine nehmen. Ja? Sagen, also da ist jetzt das Wort zum Beispiel Citta. Und das heißt immer das und das. Nee, man muss den Kontext, es hängt immer vom Kontext ab, welche Bedeutung es hat. Es kann in dem Kontext eine ganz andere Bedeutung haben als in dem Kontext. Ja. Und es zeigt wiederum, dass das buddhistische Denken ein vernetztes Denken ist. Ja. Immer ein vernetztes, eines in Zusammenhängen, in Wechselwirkungen, Beziehungen, denkendes Denken. Ja. Und nie etwas, was wie in der griechischen oder abendländischen Denkweise, man hat Begriffe definiert, ja, Definition, und immer muss es dann das sein. Das gibt es im Buddhismus nicht. Die Begriffe sind nicht definiert. Sie sind sehr fließend, sehr variabel. Ja. Und deswegen ist es sehr wichtig, eigentlich weniger auf den Begriff als auf den Kontext zu schauen. In welchem Zusammenhang steht der Begriff? Und Sankhara hier heißt zwar beides Gestaltung, hat aber doch eine etwas unterschiedliche Funktion, je in welchem Zusammenhang. So, also bei unserem Beispiel, Glocke, wir haben die Wahrnehmung, Es ist eine Glocke. Und Gestaltung, was heißt das jetzt? Wir wissen längst schon, beim ersten Mal wissen wir es noch nicht, aber inzwischen wissen wir jetzt schon, es ist das Ende der Meditation. Ja? Das kommt dann als, und das ist das, was wir gestalten, dazu machen. Ja? Das ist nicht, die Glocke heißt, sagt nicht, Meditation ist zu Ende. Die Glocke ist einfach eine Glocke und gibt Töne. Ja? Oder die kann ich in unterschiedlichsten Situationen, ich kann die Glocke auch anschlagen und es heißt Mittagessen. Ja? Oder jetzt gibt es Kaffee. Ja? Aber in dem Kontext, in dem die Glocke meistens gebraucht wird, bei der Meditation, wenn sie nach einiger Zeit, wenn wir nach einiger Zeit den Ton hören, wissen wir alle, es ist Ende der Meditation. Und das ist das, was wir dazu machen. Ja? Das, was wir aus dem bloßen Ton gestalten. Und jetzt gibt es noch einen Schritt weiter. Geht noch weiter. Und das genau noch als Ergänzung. Und diese Art von Gestaltung, die kann in mindestens 52 verschiedenen Arten aussehen. Also womit wir das jetzt verbinden. Ja? Wir können mit dem Glockenton zum Beispiel, wir haben den bloßen Ton, wir hören die in der Meditation, jetzt können wir zum Beispiel daraus Wut machen. Ja? Weil wir sagen, boah, jetzt war ich doch gerade so in der Vertiefung drin, warum muss der mich jetzt da rausreißen? Ja? Oder andere reagiert drauf und sagt, endlich ist die Meditation, das war sowieso schon furchtbar. Ja? Also wir können auf sehr, sehr unterschiedliche Weise darauf reagieren. Deswegen ist Gestaltung, das ist unglaublich vielfältig.
Ja? Man könnte es mit einem sehr modernen Begriff Trips nennen. Ja? So, ja, unsere mentalen Trips.
Klar, also das sind alles die Assoziationen, die wir zu dem, was wir wahrnehmen, dazu packen. Und das kann riesig werden. Ja, das kann eben, wie gesagt, Fantasy. Die ganze Fantasy-Welt, also all das, was ich vorhin sagte, Harry Potter und Herr der Ringe und was heute da so alles üblich ist, das ist alles Gestaltungswelt. Ja? Das existiert nur hier. Und der nächste Schritt, der letzte Schritt ist dann, den der Buddha herausgefunden hat, als er beachtet hat, was ist jetzt, nämlich, dass es da ein Ich gibt, das das Ganze wahrnimmt oder ein Bewusstsein hat. Also, dass es ein Bewusstsein gibt, das wahrnimmt, wessen es sich bewusst ist. Ja? Also ein Selbstbewusstsein oder eine Selbstreflexion. Also dieses Vinyana, also diese oberste Ebene, das ist, dass das Bewusstsein weiß, dass es das wahrnimmt oder weiß. Ja? Also dieses, ihr wisst zum Beispiel jetzt alle, dass ihr hier zuhört. Ja? Das muss ich euch nicht sagen, das wisst ihr. Oder dass wir hier in diesem Zentrum zusammen sind oder was auch immer. Ja. Also wir wissen, meistens, wenn wir wirklich ganz wach sind, wissen wir, wo wir sind und was wir wahrnehmen und was wir tun. Es gibt allerdings viele Fälle, wo wir es nicht wissen. Das heißt, dann sind wir aber in diesen unteren Ebenen, das meistens in der Ebene der Gestaltung. Und die allermeisten Menschen leben hauptsächlich auf dieser Ebene der Gestaltung. Ja? Der ständigen Grübeleien, der Geist, der rotiert und denkt sich alles Mögliche aus und erfindet Geschichten und Märchen und Fantasien und Filme und so weiter, Kino, endloses Kopfkino. Uns ist sich meistens aber dessen nicht bewusst. Und das ist eben deswegen die höchste Ebene, dass wir uns dessen, was wir tun, auch bewusst sind. Ja. Das ist Vinyana. Und darum arbeitet die Meditation. Sie geht zwar von hier aus, aber letztendlich arbeitet sie dann hauptsächlich mit dem Bewusstsein. Wir schauen an, das Bewusstsein schaut sich an, was gleichsam in ihm los ist. Ja. Das ist dann die Selbstbetrachtung des Bewusstseins oder das Selbstgewahrsein. Also auf einer sehr hoch entwickelten Ebene, trainierten und vertieften Ebene, ist Selbstgewahrsein dieses Bewusstsein, das sich all dessen bewusst ist. Ja? Und mehr gibt es nicht, sagt der Buddha. Das ist alles. Ja,
aber es läuft ja auch innerhalb von Millisekunden, läuft es ja ab.
Genau, genau.
Das ist ja, dann hängst du gleich da oben.
Nee, ja. Naja, meistens, wenn wir sehr wachsam sind oder sehr achtsam sind, dann sind wir sehr schnell da oben. Meistens aber versacken wir hier irgendwo. Ja? Also die allermeisten Wahrnehmung oder die Art, oder also wo wir gesagt haben, das was jetzt ist, ist meistens, es fängt hier an und dann irgendwo versagt es. Und in den allermeisten Fällen versagt es hier auf der Ebene der Gestaltung. Ja? Dass wir in diese alltäglichen Grübeleien denken und fantasieren und erinnern und Zukunftspläne schmieden und so weiter, dass wir uns da verlieren und nicht auf diese fünfte Ebene kommen, nämlich uns dessen bewusst zu sein, was ist. Eine falsche Anwendung dieses Bewusstseins ist aber, wenn wir dann glauben, und da ist ein Ich. Ich bin es, der da sich dessen bewusst ist. Ja? Wenn wir also hier jetzt, das ist gleichsam eine noch höhere Ebene von Gestaltung, wenn wir jetzt ein Ich gestalten oder produzieren oder fantasieren. Und ein Ich-Konzept, ja, da bin ich und ich bin so und so und ich werde mich nie ändern, ich kann mich auch gar nicht ändern, weil ich bin ich, ja, und ich will mich auch nicht ändern. Die anderen sollen gefälligst das akzeptieren, dass ich so bin und so. Ja, all das sind all diese Spiele, die dann hier oben stattfinden, ja, wo wir dieses Ich enorm ausbauen und gleichsam ins Feld führen und daran glauben, dass da ein Ich ist, das eben ganz stabil und sehr real ist. Ja, in Wirklichkeit ist das aber alles, das sind alles letztendlich Gehirngespinste. Das Einzige, was real ist, das ist die sinnliche Wahrnehmung. Ja. Wir können aber mit dem Bewusstsein, wenn das Bewusstsein dazu dient, das zu beobachten, dann sind wir ja auf eine andere Weise in der Realität. Ja.
Befreit von den Eigendynamiken.
Genau, dann sind wir befreit von all den Spielchen, die wir da betreiben. Und dann sind wir in der Gegenwart, ja, in diesem Moment. Jetzt hätte ich gerne noch vieles, vieles dazu erzählt oder erklärt. Wir sind in der Zeit leider schon wieder rum. Vor allem, wo hätte ich gerne, das muss ich dann vielleicht auch nächstes Mal noch, aber das eingeordnet, hey, wo haben wir es? Dieses Rad hier. Hier dann eingeordnet, wo es hier befindet. Und vielleicht noch ganz kurz noch am Schluss noch andeuten. Das letzte Mal hatte ich gesagt, das ist das Grundmuster der ganzen buddhistischen Philosophie und Praxis und Meditation. Die Grundlehre des Buddha. Und wir sind da aber auf die Einzelheiten überhaupt nicht eingegangen. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, es ist ein Kreislauf, der sich ständig wiederholt und der sich fortsetzt. Ja? Ein ständiges in sich im Hamsterradrennen. Ja? Ja. Es gibt aber einen Moment, und das heißt also, wir sind hier ständig im Denken, Grübeln, Fantasieren und so weiter sind wir drin. Es gibt aber einen Moment in diesem Prozess, wo wir in der Realität sind, das heißt also in diesem Hier und Jetzt. Das ist, wo wir den Kontakt aufnehmen, ja? Und der ist ganz da unten, und das ist der sinnliche Kontakt. Wobei sinnlich jetzt aber, und das ist jetzt etwas verwirrend für viele im Westen, für den Buddha ist auch der Geist sinnlich. Also das Denken ist für ihn nichts, was ganz jenseits ist, sondern zu den Sinnen gehört ihm nicht nur die fünf, sondern Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Denken. Denken ist auch ein Sinn, weil das Denken nimmt die Gedanken wahr. Ja, wir nehmen einfach nur Gedanken wahr. Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Konzepte, das ist alles sinnliche Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir hier sind, nehmen wir nicht nur Sehen, Hören, Riechen und so weiter wahr, sondern auch die Gedanken. Und deswegen, wenn ich sagte, Achtsamkeit ist, dass ich meine Aufmerksamkeit ganz auf diesen Kontakt mit dem, was ist, richte, dann beobachte ich nicht nur alles, was sinnlich erscheint, ja, sondern auch meine Gedanken. Die beobachte ich auch. Ja. Also, jetzt, ich habe viele Jahre gebraucht, wo ich mich immer gefragt habe, bei der Beschreibung dieses Paticca-Samuppada-Kreises, wo sind jetzt da eigentlich die Kandas? Oder das Kandas, ja? Die kommen hier nämlich nirgendwo vor. Ja? Wenn wir nicht jetzt da einzelne rausnehmen, wie Sankara, Vijnana und so, aber die anderen. Und dann ist mir klar geworden, und das hauptsächlich eben durch die Achtsamkeit oder Vipassana-Meditation, die Skandas sind eben auch hier. Ja? Es ist genau das, was wir wahrnehmen. Diese fünf, und zwar nehmen wir, sind wir in Kontakt gleichsam auf fünf verschiedenen Ebenen. Nämlich Rupa, also die körperliche oder sinnliche Ebene, die Empfindungsebene, die Wahrnehmungsebene, die Gestaltungsebene, die Bewusstseinsebene. Mit all diesen Ebenen können wir in direktem Kontakt sein und das heißt, dass wir eben beobachten, was jetzt ist. Und das ist genau dieser Punkt. Ja? Da sind gleichsam die Kandas einzuordnen. Da, werden die, da entstehen die oder werden die produziert und wirken sich dann aber auf das Ganze aus. Ja? Also letztendlich müsste man den Kreis so zeichnen, dass man hier fünf Kreise ineinander malt. Ja? Also fünf verschiedene Kreise, die dann hier gleichsam zur Geltung kommen. Soll mal reichen für heute.
Ich würde es mit einer Übung abschließen, dass wir mal üben in diesem Klingklong.
Genau.
Alle fünf. Ja, und ich würde wieder die Kachi-Übersetzung verwenden. Du hast jetzt die Theravada-Übersetzung verwendet. Wir haben etwas andere. Ja. Wir sagen nicht Wahrnehmung,
du meinst jetzt von den Begriffen.
Ja, ja, genau. Mhm. Aber ich werde nochmal drauf eingehen, kurz, wenn wir üben. Wir sitzen mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken. Daumen berühren sich leicht. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Wir sind gewahr in dem, was jetzt gerade in unserem Geist geschieht. Dem Kuddelmuddel der augenblicklichen Sekunde. Und wenn jetzt gleich der erste Schlag ertönt, richten wir die Aufmerksamkeit auf das physische Phänomen. Auf das reine physische Phänomen vom Geräusch. Das reine Hören des Tons ist vom Skanda. Beim zweiten Schlag achten wir, dass mit dem Hören des Tons sich sofort verbindet eine angenehme oder unangenehme Empfindung. Dritten Schlag achten wir auf die Aktivität in unserem Geist, die versucht, diesen Ton einzuordnen, zu identifizieren, zu assoziieren, welche Tonhöhe, an welcher Stelle der Schale entsteht, welcher Ton, all diese Konzepte, die da entstehen. Das war Unterscheidung. Beim nächsten Schlag des Tons achten wir drauf, welche inneren Programme, Trips ausgelöst werden. Das können heilsame sein, wie schön, dass wir in einem buddhistischen Zentrum sitzen, an unserem Geist arbeiten. Es können unheilsame sein, wie mit jedem Gongschlag wird es näher dem Ende zu, dann kann ich endlich flirten oder was auch. Das war das Skanda der Geistesfaktoren. Und zuallerletzt achten wir auf das Skanda des Bewusstseins mit dem fünften Schlag. Geräusch ist ein geistiges Phänomen. Und gleichzeitig passiert da auch viel im Geist. Es wird durch die Brille eines Ich wahrgenommen. Ich höre. Und dann beobachten wir noch ganz fein zum Schluss, wenn der Ton verklingt, dass wir mehr die Erinnerung hören als den eigentlichen Ton. Und das ist eine Funktion des Speicherbewusstseins. Wir bleiben gewahr im gegenwärtigen Moment und haben jetzt ein Werkzeug an die Hand bekommen, das Kuddelmuddel des gegenwärtigen Moments besser zu sortieren. Das wird uns auch im Alltag helfen, weil jeder Tag besteht aus vielen gegenwärtigen Momenten, in denen das Kuddelmuddel aktiv ist. Um zu überblicken, was da läuft im Geist, ist gleichzeitig hilfreich, um selbst zu bestimmen, auf was wir hören wollen. Uns von den unheilsamen Eigendynamiken zu befreien, das war das Ziel des Buddha. Der ist jetzt mitten unter uns. Und wer mag, kann sich vorstellen, dass es zu jedem Einzelnen von uns kommt und Segen gibt, dass uns das gelingt, unseren Geist zu durchschauen, das Kuddelmuddel zu sortieren und frei zu werden. Und er gibt den Segen gerne. Denn das war sein Ziel, die Befreiung vom Leid. Er gibt den Segen mit dem Mantra, das auf Deutsch heißt, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus, bis zum Erwachen. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Im zweiten Segen spüren wir, wie der Wunsch des Buddha da ist, dass wir das wirklich schaffen und dass er das auf uns überträgt. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Beim dritten Mal denken wir an alle die, denen wir werden helfen können, wenn wir unseren Geist meistern. Die sitzen virtuell hinter uns und nehmen den Segen mit. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. schaut der Buddha uns an, kennt uns und wünscht uns jedes Glück. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist durch diese Analysen, Untersuchungen, dass das nicht nur uns selber hilft, sondern für alle Wesen nützlich wird, um Leid zu überwinden und verlässliches Glück zu erlangen, das Erkennen vom eigenen Geist.
Vielen Dank. Ich habe eine Bitte, und zwar letztes Mal habe ich euch ja auch so ein Blatt ausgegeben. Wer noch eins haben will, der kann mir das sagen. Dann drucke ich noch ein paar aus oder lasse ein paar ausdrucken, dass ihr diese Zettel mitbringt. Also nicht dann alle zu Hause stapelt, denn wir können sie hier brauchen, ja, im Hier und Jetzt. Also wenn ihr die wieder mitbringt beim nächsten Mal, damit ich dann da noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehe. Und das nächste Mal betrachten wir hauptsächlich diese Sinne, also diese, wie kommt Sinneswahrnehmung und Denken, Sinneswahrnehmung und Denken zustande. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Und das ist der untere Teil hier. Das, was wir heute angeguckt haben, war das ganz oben. Und nächstes Mal kommt der untere Teil.
Danke fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz oft die nächste Zeit wieder.